Herzlich willkommen beim Predigt-Podcast von der EFG Thun. Von wo auch immer du zuhörst, wir hoffen, dass du durch die Predigt ermutigt und gestärkt wirst. Wir sind begeistert von Gott und dass er sich uns in Liebe zuwendet. Es ist unser Wunsch, dass du auch durch die Predigt etwas davon kannst spüren, wie fest du Gott am Herzen liegst. In diesem Sinn, eine berührende und bereichernde Zeit in den nächsten paar Minuten mit den Gedanken von dieser Predigt.
Apropos, heute haben wieder Leute gefragt, was eigentlich das Schwierigste, das Schlimmste ist im Predigen. Ich weiss es jedes Mal nicht, jetzt ist mir wieder in den Sinn gekommen. Es ist immer dort, dort musst du hochlaufen, bis du daheim bist, weil dann bist du unter Beobachtung und kannst selber nicht schnurren. Das ist nicht gäbig. Also. Die Angelina hat schon angesprochen. Wir befassen uns mit den Geistesgaben. Und dort unter anderem, sollte das Kästchen losgehen, dass wir dann drücken kann, dass wir dann weitergehen. Ich soll nicht in Panik geraten, hat Noah gesagt, dass es ein bisschen lang geht. Ich drücke noch gern. Muss ich noch gern nicht Panik haben? Nein, das ist gut. Also. Und zwar im Epheser 4, Vers 11, was ich heute mit euch anfange. Dort, wo wir eigentlich auch die letzten Mal und die nächsten zwei Mal auch noch drinnen stecken, in dem Bibeltext von Paulus über die Geistesgabe. Und so hat Christus denn auch seine Gemeinde beschenkt. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten und Verkündiger der rettenden Botschaft. Genauso wie die Hirten und Lehrer, welche die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. Also es sind fünf verschiedene Geistesgaben, und ich bin eingeteilt worden beim Evangelist. Und ich weiss nicht, ob der Gerhard das extra macht, dass ich über das reden muss. Muss, darf. Weil, ja. Oder man hat immer zwei Möglichkeiten, eine Predigt herzugehen. Man könnte sie rein theologisch angehen, oder dann wird es vielleicht ein bisschen sachlicher, ein bisschen distanzierter. Oder man geht einfach in seinem Erlebten rein, dann wird es ein bisschen emotionaler. Und ich das Erste nicht kann, weil das, dann ich zu wenig Wissen habe, gehe ich ins Zweite, also meine Emotionen drin, meine Geschichte drin. Und die ist ein bisschen zweispältig. Ich werde heute mit euch über eine Geistesgabe reden, die mich ein bisschen braucht, wenn ich daran denke. Aber nicht, dass die Geistesgabe nicht gut wäre. Aber auf das komme ich dann zurück. Was denkt ihr von diesen fünf Geistesgaben? Welche ist die Geschichte von der Gemeinde, von der Freikirchen in den letzten vielleicht 100, 200 Jahren am meisten geprägt hat? Ist die von den Lehrern oder Lehrerinnen? Die von den Propheten oder Prophetinnen? Sie waren Menschen, die Hirten oder Hirtinnen waren. Menschen, die Evangelisten waren, Evangelistinnen. Oder Leute, die Apostel waren. Oder, wisst ihr, was die weibliche Form von Apostel ist? Apostelin, ich habe es wirklich fast nicht geglaubt. Apostelin. Ich habe dem lange rumgestudiert, ich wollte nicht googeln. Es ist aber wirklich Apostelin. Welche von diesen fünf Geistesgaben, was habt ihr das Gefühl, hat die Gemeinde, die Evangelikalen am meisten prägt. Welche Geistesgabe ist am meisten zum Vorschein gekommen, ist am meisten öffentlich gewesen. Wir machen mal eine Abstimmung. Wer ist für Lehrer? Oder Lehrerin, Entschuldigung. Wer ist für, tue ich nochmal die eine Form sagen, wer ist für Prophet? Wer für Hirte? Dann haben wir ein paar. Wer für Evangelist? Wer für Apostel? Ja, ich habe es gedacht, der Evangelist ist ganz klar am meisten die Hand auf. Und das ist auch so. Ich glaube, in unserer Wahrnehmung haben wir am meisten Evangelisten, die uns geprägt haben oder die die Geschichte von unserer Gemeinde oder von unseren Kirchen geprägt haben, vor allem bei den Freikirchen. Und wenn ihr seid heute Morgen, ihr habt gesehen, unsere Geschichte von der EFG, die ist auch geprägt von Evangelisten. Der John Darby, so um 1837, als er in die Schweiz kam, Evangelist, der hier wie eine Erweckung hat gebracht, als Prediger. Später war der Georg Müller, der auch so eine Figur war, der als Evangelist durch das Land getourt ist, kann man sagen, und die Menschen hat abgeholt. Menschen berührt hat. Den Menschen die frohe Botschaft hat gegeben, und zwar so, dass sich etwas verändert hat. Es gibt noch andere Evangelisten. Ich glaube, der bekannteste, da werde ich heute mal mit euch ein paar Bilder anschauen. Das finde ich schon noch so faszinierend. Der Billy Graham. Jetzt habe ich mal vier Fotos mitgenommen. 1970. Der Billy Graham. Daneben ist nicht irgendjemand. Das ist der damalige amerikanische Präsident Richard Nixon. Wenn man Wikipedia gegen Google kommt das. Dann kommt das nächste Foto. Der Billy Graham. Der Bill Clinton. 1996. Wieder amerikanischer Präsident. Weiter auf der Seite kann man schauen. 2010, der Billy Graham, immer wieder etwas älter. Der Präsident ein bisschen jünger, haben wir die dann noch. Barack Obama, 2010. Der hat es gut, auf diesen Fotos mit denen. Und das letzte Bild, das ich mitgenommen habe, ist der Billy Graham, 2018 aufgebahrt im Kapitol, als er gestorben ist. Und der damalige Präsident nimmt die letzte Ehre erweist. Im Kapitol, das erreicht nicht manche. Normalerweise sind das Präsidenten. Der Billy Graham war einer von den Evangelisten, die man kennt hat. Wir haben 50 Jahre EFG gefeiert. Jetzt. Und ich will es hätte auch so sein sollen. Ich bin, jetzt muss ich aufpassen, letztes Mal hat meine Tochter ausgelacht, die sagt, gegen die falsche Zahl. Ich werde 46, ist gut, Johanna, gell? 46 werde ich. Sonst gehöre ich es darum wieder daheim. Ich habe ein Jahr abgeschränzt. Also, ich bin 46, ich bin hier in dieser Gemeinde auf die Welt gekommen. Also im Spital Thun, aber hier bin ich gross geworden. Ich kenne nichts anderes. Und für die, die noch nicht so lange dabei sind, die Gemeinde war nicht gang so, das kann ich sagen. Und früher, als ich klein war, war es auch gang und gäbe, dass wir sogenannte Evangelisten oder Prediger hatten, die nicht hier zu dieser Gemeinde fix gehört haben, sondern die regelmässig vorbeikamen und einen Sonntagmorgen predigten. Und jetzt kommt eben mein Problem. Da habe ich, das Stress, da habe ich eben nicht so gute Erinnerungen daran. Weil ich weiß, ich kann es wirklich nicht, ich kann es nicht erklären. Ich meine es wirklich ernst, ich kann es nicht erklären. Ich weiß nur, ich bin dann gehockt und gesagt, so etwas werde ich dann nie machen. Das habe ich gesagt. Auf die Bühne stehen und etwas erzählen, das mache ich dann nie. Das habe ich aber immer nur, weil ich so manchmal überlegt habe, immer nur bei den Predigern gehabt, die nicht zu unserer Gemeinde gehört haben in dem Sinn. Weil Leute von hier waren, habe ich das nicht gehabt. Da war mir irgendwie wohl. Da war ich irgendwie, da bin ich daheim. Was ist denn an dem Evangelist dran, der mich so stresst? Schaut, eigentlich nichts. Schlimmes. Im Gegenteil, wir werden mal jetzt zusammen anschauen, was ein Evangelist ausmacht. Das ist überhaupt nichts Negatives. Das hat mit mir selber zu tun. Es hat etwas, was ich näher darauf zukomme, was damit zu tun hat, mit der Geschichte und vielleicht auch mit der Dominanz von dieser einen Geistesgabe, die in den letzten Jahrzehnten oder vielleicht auch 2 Jahrhunderten in unseren Gemeinden war. Ich glaube, das ist das, was ich mit euch auch noch ein bisschen anschauen möchte. Aber der Evangelist als sich ist eine ganz wichtige Geistesgabe, mit ganz, ganz grossen Fähigkeiten, die ganz, ganz wichtig sind für uns als Gemeinde oder für uns als Gemeinschaft. Und wir haben ja in dieser Themenreihe so, dass wir das Quadrilateral von diesen Geistesgaben anschauen. Das heisst, dass jeder von uns sind 4 Punkte, die es nicht dünkt, zu dem jeweiligen, zu der jeweiligen Geistesgabe, die am meisten prägend sind, dass er die erzählt. Und das habe ich auch nie nachgegoogelt. Das ist einfach, ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, was ist die vier Sachen, die mir, und das ist meine Sicht, einem Evangelist typisch wichtig. Und das eine ist für mich, der Evangelist ist so etwas wie der Botschafter vom Glauben. Der Evangelist, das ist einer, der beseelt ist von der Heilsgeschichte und der unbändige Wunsch hat, die Geschichte den Menschen zu erzählen. Die Heilsgeschichte, das Leben von Jesus, sein Tod, die Überwindung vom Tod, für das wir mit, Jesus, mit Gott eine Ewigkeit dürfen verbringen. Das, die Botschaft, die ist im Evangelist einfach so ins Herz gelegt, er muss die rauslassen. Heute ist es ein bisschen schwieriger, aber früher, wenn ihr den Fernsehen geschaut, wenn Werbung ist gekommen. Wenn man ein gewisses Subaru hat, hat man gewisses Bernhard Rossi. Und wenn die Wasserbeete kam, dann war der Günther. Und Rivella war übrigens die Schweizer Nazi im Skirennen. Also man hat immer so gewusst, ja, das, die stehen für das, die gehören dazu. Sie repräsentieren das. Und das ist für mich so, der Evangelist ist der, der die Botschaft so richtig repräsentiert. Der, der Feuer und Flamme hat für die Geschichte von Jesus. Für die heilsbringende Geschichte von Jesus. Von dem ist er geprägt und für das lebt er, für das brennt sein Feuer. Das ist für mich etwas, was ein Evangelist ausmacht, dass er ein Botschafter ist. Einer, der authentisch erzählt, was er glaubt. Was ein Evangelist da ist, finde ich, ein Evangelist ist ein guter Beobachter. Ein Evangelist ist einer, der ein Gespür hat für die Gesellschaft. Einer, der spürt, was kribbelt, was geht, was die Leute bewegt. Weil wenn es nicht so wäre, hätte die bekannte Prediger irgendwann an der Wand geredet und es hat niemand berührt. Aber es war nicht so. Das sind Leute, die spüren, was in den Menschen innen abgeht, in der Gesellschaft innen abgeht. Und wisst ihr, das sind auch Leute, die Zeitgeist spüren. Und es ist nicht von ungefähr, dass so Leute bis in die höchsten Stellen hochen, wie wir es gesehen haben, vor die Verbindungen haben. Das ist nicht nur zu sehen, sondern das, ist auch, das hat auch mit Machtpolitik zu tun. Für einen Präsidenten ist es noch wichtig, von einem solchen Menschen wie Billy Graham dann zumal gehört zu haben, was in der Gesellschaft abgeht. Das waren auch Informationen, weil die gewusst haben, der berührt Massen. Also der hat etwas, der weiss etwas. Evangelist ist jemand, der spürt, was in der Gesellschaft innen geht. Der Stimmungen aufnehmen kann und gut kann Leute abholen kann. Der dritte Punkt, den ich so dran nur studiert habe, ich musste, oder den ich gemerkt habe, ist, er ist ein guter Übermittler. Was heisst das? Ein Übermittler heisst, dass er die Fähigkeit hat, die Botschaft in einer verständlichen, berührenden Sprache den Menschen beizubringen, in ihrer Sprache. Vielleicht haben wir ein ganz lapidares, einfaches Beispiel, da reden wir ja wieder von unserer Geschichte. Es gibt Leute, die erzählen mir die Gänge wieder und lachen gegen das Viertel von, auf Deutsch gesagt, weil ich scheins einen Potten habe, ich das erste Mal in Kinderstunde bei Dunger. Also früher hatte man, glaube ich, nur zwei Gruppen, gehabt, wenn ich mich mal besinne. Das war für die ganz Kleinen. Und dann hat man das Gefühl, okay, der kann nicht einigermaßen zulassen, ist man dann in die Kinderstunde. Und dann hat es Geschichten gegeben und dann hat man dann zugelassen. Und dann zumal hat es eine Kinderstunde, Lehrerin gegeben, das war Helga, einige kennen die noch. Die ist von Deutschland gekommen. Und jetzt müssen wir auch für die Jüngeren ein bisschen zurückgehen. Wir waren sieben Kinder daheim, das heisst, wir hatten keinen Fernseher gehabt. Nein, das müssen wir nicht weiter studieren, sondern nicht mit dem zu. Wir hatten keinen Fernseher, wir hatten auch kein Radio. Das heisst, Hochdeutsch war eine Fremdsprache. Wir haben nur Berndeutsch geredet. Und dann bin ich halt das erste Mal dort hergekocht und dann hat die Helga angefangen. Und irgendwann sage ich einfach für einen Berg, die versteht kein Wort. Ja, die haben nicht meine Sprache geredet. Ich habe die nicht verstanden. Aber, das ist jetzt vereinfacht gesagt, aber um das geht es. Ein Evangelist, der kommt hier, oder der, wo er auch ist, redet er in einer Sprache, die Menschen verstehen. Das hat nicht nur mit dem Dialekt zu tun. Das hat mit der Art zu tun, wie er kommuniziert. Er schafft es, ins Herz zu reden. Er schafft es, die Botschaft zu übermitteln, dass sie ankommt. Nicht nur, dass sie gehört wird hier, sondern dass sie hierher kommt. Das ist die Fähigkeit eines Evangelisten. Und das Letzte, der vierte Punkt, das ist ein Verbinder. Ein Evangelist ist einer, der ich das Gefühl habe, der es schafft, Botschaft, Heilsgeschichte ins Leben zu bringen von jemandem, um sie zu verbinden mit dem persönlichen Leben, mit der persönlichen Situation der Menschen, dass die Menschen sie können verstehen können, im Sinn auch, dass sie sie anwenden können. Und auch da vielleicht mit einem ganz einfachen Beispiel arbeiten. Ich bin wirklich schlecht in der Schule. Und zwar wisst ihr, wieso? Dass ich aber bin schlecht in gewissen Fächern, wo ich nicht den Sinn dahinter gesehen habe, für was man die braucht. Oder viel als Giel bist. Ich habe Vögelchen studiert im Fenster draussen. Alles andere habe ich rum studiert. Ich habe die Berge angeschaut, den Niesen gesehen übrigens. Aber ging von der gleichen Perspektive vom Schulzimmer aus. Aber meistens bin ich nicht der, wo der Lehrer war. Und dann bin ich in die Lehre gekommen und dann ist das so ein ominöser Dreisatz. Kennt ihr ja, das ist etwas vom Einfachsten, könnte man meinen. Das habe ich nie begriffen. Weißt du, das Merit-Fraul ist mit so viel Äpfel irgendwie in einem Stand und hat es bei mir schon angefangen. Der Merit habe ich schon gar nicht mehr gekannt. Und das Merit-Fraul ist mir auch zu wenig nach gewesen, dann, mir schon, ja, dann bin ich schon wieder weg gewesen. Das hat mich nicht abgeholt. Hat das nicht gecheckt. Und dann in der Lehre habe ich das gebraucht. Dann habe ich gemerkt, beim Arbeiten hat mir der Lehrmeister erklärt, das kannst du mit dem Dreisatz rechnen, weil er auch gehäuselt angeschaut. Und dann hat er mir es aber vorgemacht und dann habe ich plötzlich gecheckt, was der Dreisatz ist, wo ich gecheckt habe, was ich damit machen kann. Dass ich das ja anwenden kann in der Realität. Dass es mir etwas angeht, darum ist es plötzlich logisch geworden. Und so ist auch die Botschaft eines Evangelisten, schafft es, in die Herzliche zu reden von Menschen, dass sie damit etwas anfangen können. Etwas können ändern im Leben. Das sind meine vier Perspektiven auf Evangelist. Vielleicht, oder ziemlich sicher, hat jemand anders noch andere. Und es gibt auch noch ganz andere. Aber ihr seht, das sind vier Gaben, die ganz, ganz wichtig sind für eine Gemeinde. Für eine Gemeinschaft. Und die brauchen wir. Und so hat Christus denn auch seine Gemeinde beschenkt. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten und Verkündiger der rettenden Botschaft. Genauso wie die Hirten und Lehrer, welche die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. Sie alle sollten die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut und vollendet wird. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten. Sie alle. Alle fünf. Alle fünf. Wir merken hier, es ist ganz wichtig, dass alle fünf Geistesgaben gleichberechtigt sein, sowieso mal von Gott her gesehen, und gleichberechtigt in der Gemeinde innen sollten gelebt werden und präsent sein. Das heisst nicht, dass es genau gleich viel Apostel braucht, wie es genau gleich viel Hirten braucht. Aber es ist wichtig, dass der Wert der einzelnen Geistesgaben gleichmässig verteilt sein. Es ist nicht gut, wenn wir nur Hirten haben. Wenn wir jetzt nur Hirten wollen, würden wir vielleicht jeden Morgen einfach einen Kreis bilden. Würden wir uns spüren, das wäre uns wichtig. Und wenn wir eben nur Evangelisten haben, dann wäre es auch schwierig. Und das ist jetzt vielleicht der Punkt, wo ich ein bisschen hadere mit dem Evangelisten. Nicht mit den Geistesgaben, sondern wie sie gelebt wurden, die letzten Jahre. Schaut, es gibt nie eine so eine Dominanz, wenn man will, von Evangelisten, wie zum Beispiel in den USA oder wie in Brasilien, wo Leute so viel Macht haben als Evangelisten, bis direkt
zu den Präsidenten. Wenn ich zurückdenke, dort ist es so, wenn ein Präsident gewählt ist und er eingesetzt wird, dann sind die Evangelikalen aber ganz sicher dabei. Weil das ging nie ohne. Stellt euch vor, bei uns Bundesräte würden nicht der Eid schwören, wenn nicht die Evangelikalen alle würden dastehen. Das wäre bei uns irgendwie gar nicht vorstellbar. Dort ist das normal. Und bei uns würde man vielleicht sagen, das wäre das Ziel der Übung. Wenn man so will. Und gleich, wenn wir schauen, die zwei Länder, was wir sehen, dort auch gesellschaftlich, ohne es zu werten, merken wir sehr viel Spaltung. Es ist nicht besser. Wir merken dort, dass Evangelikale oder Evangelisten sehr viel Macht haben. Der Evangelikal ist per se eine extravertierte Persönlichkeit. Einer, der hier vorne hersteht. Einer, der die Leute berühren kann, die Massen berühren kann. Und das ist vielmals halt wow. Oder? Den sieht man, den hat man gesehen, den hat man gehört. Und dann hat man ja auch das Gefühl, dass der auch noch der Lehrer sei, vielleicht. Der Apostel auch noch, der Hirte auch noch. Nein, er ist der Evangelist. Er ist nicht alles andere noch. In dem Moment, als ich hier vorne predige, jetzt nur auf das bezogen, sind hier unten ganz viele Leute, die zu den Kindern schauen und ein wunderbares Programm haben, für das so viele Leute jeden Sonntag, so viele Kinder jeden Sonntag gerne hierher kommen. Und das kann ich von unseren Kindern sagen. Das sieht man hier oben nicht. Aber das ist die Zukunft. Eine Gemeinde ist nicht nur etwas. Es ist nicht nur der vorne steht und jemand gut redet. Es ist viel, viel, viel mehr. Und es ist ganz wichtig, dass wir das heute noch zusammen anschauen. Dass wir nicht in Gefahr laufen, dass wir als Gemeinde auch zehnseitig ist, oder generell in der Gemeinde zehnseitig ist auf jemanden, auf eine Fähigkeit, auf eine Geistesgabe. Und die ist halt vielleicht auch aus der Art aus in den letzten Jahrzehnten oft der Evangelist gewesen, der sehr viel geprägt hat. Was vielleicht manchmal, nicht nur vielleicht, was besser wäre gewesen, es hat es einen Hirte dort geprägt oder einen Apostel oder einen Lehrer. Jedem Einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt. So wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Schaut, der Herr hat es vorhin angesprochen, auch gerade im Rückblick jetzt auf die Woche. Jeder, der hier innen sitzt, hat Gaben. Besondere Gaben. Geschenkt bekommen. Was ihm Gott zugedacht hat. Jeder. Wenn du jetzt hier bist, gekocht, du hast gedacht, welcher von den anderen hat, welche Gabe. Ich glaube, das ist schon ein falscher Ansatz. Welche Gabe hast du? Weil jeder von hier innen hat Gaben und jeder soll die einsetzen. Jeder. Schaut, eine Gemeinde können wir nicht von oben gegen unten prägen. Sondern eine Gemeinde prägt sich von unten gegen unten. Mit den Menschen, die hier leben. Mit den Gaben, die ihnen Gott gegeben hat. Und mit den Fähigkeiten, die sie einsetzen. Das ist übrigens in einer Demokratie genau das Gleiche. Das vergessen viele Leute heute. Heute ruft man nach klaren Leuten, die sagen, wie es geht. Die einem sagen, was durchgeht. Aber eine Gesellschaft, eine Gemeinde, lebt von Menschen, die da sind, die die Gemeinde prägen und denen, die die Leitung haben, auch zeigen, was sie brauchen und nötig haben und was sie sollen dienen. Und die Leitungen, die dienen allen anderen. Das ist der Ansatz. Das ist der Ansatz, den Paulus hier erwähnt. Jeder von uns hat Verantwortung. Jeder von uns hat Gaben. Und wenn du dich fragst, was du für Gaben hast, wo du vielleicht dir nicht sicher bist, wir haben bei unserer Gemeinde die Möglichkeit, vom Jugendkurs, oder ihr könnt einen Kurs machen, wo ihr eure Gaben herausfinden könnt. Das ist nicht schlimm, wenn man es nicht weiss, welche Gaben man hat, überhaupt nicht. Es ist schlimm, wenn man sich nicht darum kümmert, finde ich. Aber wenn man sich herausfinden will, dann haben wir die Möglichkeit, bei unserer Gemeinde das zu machen. Das könnt ihr brauchen, nicht nur hier in der Gemeinde, das könnt ihr im Leben sonst nachher einsetzen. Wisst ihr, wenn wir das nicht machen, dann haben wir ein bisschen ein Problem mit dem Wachsen. im Glauben. Das finde ich ganz etwas Spannendes, was der Paulus hier erwähnt, im Vers 13. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zum mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Schaut, in jedem von euch spiegelt sich Gott wieder. Weil er hat jeder von uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Jeder. So unterschiedlich, wie er ist. Und je mehr von euch mitschaffen, desto mehr wird seine ganze Fülle widerspiegelt. Und je mehr, dass ihr mitschafft oder mithelft, eure Gaben einsetzt, desto mehr könnt ihr lernen im Glauben, wachsen im Glauben durch die Arbeit oder durch den Einsatz, den man macht. Unsere Gemeinde ist die schönste Gemeinde, wenn möglichst alle mitmachen. Nicht, wenn Einzelne für alle anderen arbeiten. Und schaut, manchmal, es ist nicht immer schön, die Gabe, die man hat, wenn man die einsetzt. Es gibt manchmal so Momente, wo ich denke, brauche ich das? Jetzt wieder das oder dieses oder ich mag gar nicht mehr. Ja, das hat es gegeben, das gibt es immer wieder. Aber wisst ihr was? In meinen Ja, was muss ich jetzt? Muss ich rechnen. Etwa seit 30 Jahren bin ich hier am Helfen. Manchmal hat es auch mal Pause gebraucht. Manchmal bin ich einfach mal müde gewesen. Aber ich wäre nicht da, wo ich jetzt wäre, wenn ich nicht wär dabei gewesen, mittendrin. Statt nur dabei, kann man sagen. Weil es mich nicht geprägt hat, mit zu investieren. Ich habe nie noch so viel gelernt. Ich lerne nicht so viel, nie so viel wie heute Morgen. Hier, in der Vorbereitung. Wenn ich das nicht hätte, die Erfahrung nicht hätte, hätte ich so viel weniger gelernt. Und so viel weniger bekommen. Eine Kraft, eine Freude im Reich von Gott. Eine Freude an dieser Gemeinde. Wenn ihr mitschafft, dann könnt ihr irgendeines gar nicht. Es gibt viele, die das euch bestätigen können. Wenn ihr in einer Gemeinde mitschafft, könnt ihr nicht mehr sein ohne. Irgendeiner kämpft dafür, weil es so ein wichtiger Teil wird von euch. Unsere Gemeinde braucht nicht Leute, die oben sagen, wie es geht. Unsere Gemeinde braucht Menschen, die mitschaffen. Und jeder von euch hat wunderbare Fähigkeiten, die wir brauchen, die die ganze Gemeinde und die ganze Gesellschaft übrigens braucht. Dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen und die leicht auf geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen hereinfallen. Wir leben in einer Welt, wo wir so Polen haben. Und es gilt, wer möglichst laut bägt, der wird gehört. Und dann hat man manchmal das Gefühl, das sei die Meinung. Und die ganz grosse Mitte, die schweigt. Und die Gefahr ist einfach, dass wenn man die gehört bägen, dass man irgendeinem das vielleicht auch glaubt. Vor allem dann, wenn man irgendwo am Rand hockt und immer nur zuschaut. Und aus lauter Herr Jehu Angst sich vielleicht auch einfach aus allem zurückzieht. Man hat heute viel von Resilienz, von Widerstand aufbauen. Und Widerstand bauen wir nicht auf, wenn wir uns zurückziehen. Und das lieber aus allem rausheben, sondern Resilienz, die wir aufbauen, indem wir herstehen. Und sagen, hier bin ich, hier mache ich meinen Job, wenn ich nicht weiss, was soll sein, was geht. Aber hier übernehme ich Verantwortung. Wenn wir Verantwortung übernehmen in unserer Gemeinde, in der Gesellschaft, dann lernen wir leben in einem Graubereich, wo es nicht immer alles weiss und alles schwarz. Das gibt es nicht. Wer Verantwortung übernimmt im Leben, der weiß, es gibt nicht nur schwarz und es gibt nicht nur weiß. Es gibt noch ganz andere Farben. Und man lernt plötzlich, das Leben mit anderen Augen anzuschauen. Und man ist nicht mehr so anfällig darauf, irgendwelche Sachen zu glauben, die irgendjemand sagt. Der Paulus spricht das an, vor über 2000 Jahren. Das ist der Nährboden von Täuschung, wenn wir nicht da sind, wenn wir nicht aktiv sind. Wenn wir es nicht eingeben, dann werden wir labil für so Meinungen von irgendwelchen Leuten oder von irgendwelchen Strömungen. Wenn wir aber wirklich mitschaffen, mitgehen in unserer Gemeinde, dann merken wir, dann können wir aushalten, was rund um uns geht. Oder dann können wir aushalten, und das finde ich ganz wichtig, was in verschiedenen Meinungen bei uns da sind. Und das ist das Schöne daran, weil das Ziel, die Botschaft, die bleibt die gleiche. Und das ist das Schönste daran, wenn wir können sagen, wir sind überhaupt nicht alle gleicher Meinung. Das müssen wir auch nicht. Aber wir sind gleicher Meinung, dass wir vor Gott auf Gnade angewiesen sind. Dass wir vor Gott angewiesen sind, dass Jesus für uns gestorben ist. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und in allem zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Durch ihn ist der Leib fest zusammengefügt, denn er verbindet die Körperteile durch die verschiedenen Gelenke miteinander. Jeder einzelne Teil leistet seinen Beitrag, so wächst der Leib und wird aufgebaut durch die Liebe. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben, steht. Am Anfang und am Schluss steht, so wächst der Leib und wird aufgebaut durch die Liebe. Schaut, wir haben ein Motto in unserer Gemeinde, das prägt uns gängig mehr. Und die schon lange dabei sind, die merken, das ist uns ganz wichtig geworden. Das heisst, komm wie du bist. Das ist etwas, wo immer wie mehr in die Herzen geht von uns. Komm wie du bist. Und die Menschen können nicht kommen, weil in einer Gemeinde Leute nicht feig sind, einfach zuerst einmal so dazustehen und zu sagen, komm, wie du bist. Wir sind nicht geprägt von einer theologischen Richtung oder von anderen. Wir sind nicht geprägt von einem Gesetz, sondern wir sind geprägt in erster Linie von einer Liebe. Und wenn wir vom Gesetz geprägt wären, dann wäre Jesus auch nicht gekommen, dann wären wir nach dem Gesetz auch nicht recht vor Gott. Aber Jesus ist gekommen, um das Gesetz zu besiegen durch seine Liebe. Dass wir die Möglichkeit haben, für ewig bei ihm zu sein. Die Liebe ist der Nährboden von unserer Gemeinde und nicht die Regel und die Ordnung, die wir uns selber geben wollen. Sondern es ist die Liebe. Und die Liebe gibt, wenn, dann eine Ordnung und eine Regel. Und nicht umgekehrt. Vielleicht können wir ein Beispiel erklären von einem Kollegen, der mir letztes Mal erzählt hat, dass sich eines von seinen Kindern geoutet hat. Zu seiner Homosexualität. Und dann hat er mir etwas gesagt. Dann hat er gesagt, weißt du, was mich am meisten stresst im Ganzen? Dass mein Kind das mir so lange nicht dürfen sagen. Das ist das, was mich am meisten beschäftigt hat. Und ich glaube, das ist das, was Nährboden ist, wo Liebe drinnen ist. Dass wir nicht zuerst darüber reden. Er hat natürlich mit seinem Kind über die ganzen Sachen geredet und alles, das ist auch klar. Aber in erster Linie ist ihm darum gegangen, dass er es geliebt hat. Und er hat mir auch gesagt, ich liebe es, es bleibt bei mir. Was soll ich denn machen? Ich liebe es und mir stresst, dass es nicht so lange zu mir kommen können. Das ist die richtige Herzenshaltung, die wir müssen haben. Nicht zuerst das Gesetz sehen, sind wir richtig, sind wir falsch. Was prägt uns als Gemeinde? Es ist die Liebe. Weil, gell, er hat es dann gesagt und es hat schon Jesus in einem Beispiel erzählt, als es um die Hebrecherin ging. Wer will der erste Stein schiessen? Wer von uns will schon den ersten Stein schiessen? Wir sind alle angewiesen auf Vergebung und auf Gnade. Es ist die Liebe, die am Schluss gewinnt. Wir können die Engelszunge reden, sagt der Paulus so. Ich hätte alle Weisheit, ich hätte keine Liebe, wäre alles nichts wert.
Wir hoffen, dass du durch die Predigt gestärkt und aufgebaut bist worden. Die Predigt kann man übrigens jeden Sonntag auch live miterleben. Immer um 10 Uhr feiern wir zusammen Gottesdienst im Burgsaal an der Burgstrasse 8 in Thun. Neben der Predigt prägen Musik und Anbetung, Gebet und kreative Elemente unsere Gottesdienste. Für die Kinder findet parallel ein liebevoll gestaltetes Kindergottesdienstprogramm statt. Nach dem Gottesdienst können bei Kaffee und Gipfeli und ab und zu sogar bei einem einfachen Menü neue Kontakte geknüpft und alte Freundschaften gepflegt werden. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Sei es beim nächsten Podcast oder auch live zu Besuch im Burgsaal. Herzlich willkommen. Bis dahin wünschen wir dir nur das Beste. Möge Gott dich mit seiner Liebe und Nähe begleiten.